Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Unser heutiges Thema ist das Thema Mobbing. Mobbing ist, wie einige von euch bestimmt wissen, natürlich keine Krankheit, aber es führt ganz oft dazu, dass Krankheiten entstehen. Und aus diesem Grund wollten wir uns diesen Begriff und auch dieses Phänomen mal genauer betrachten. Was ist die Definition von Mobbing? Was sagt eigentlich der Begriff Mobbing? Natürlich gehen wir auf die Auswirkungen von Mobbing ein. Gibt es systemische Gründe? Und dann haben wir auch später noch einen Fragebogen für euch. Aber lass uns von Beginn an beginnen. Vero, was bedeutet der Begriff Mobbing?
Ja, hier ist ja wieder ganz lustig. Also wir haben den abgeleitet vom Englischen to mob, was eigentlich nur jemanden umringen heißt. Und im Englischen versteht den Begriff, also englische Native Speaker verstehen den Begriff Mobbing ja gar nicht. Lustigerweise haben wir im englischen Sprachgebrauch einen ganz anderen Begriff, nämlich Bullying. Und das bedeutet
das
einfach,
stimmt.
Ja, das ist ja witzig, ne? So wie Handy. Das versteht
ja
auch keiner im englischen Sprachgebrauch.
Aber jetzt ist auch im Deutsch gebrauchen, ist auch schon, das ist so ein Bully. Oder?
Genau, das kann man auch als Substantiv für eine Person, die das ausübt, machen. Und das Verb bedeutet aber tyrannisieren, schikanieren, einschüchtern, piesacken. Auch lustige Wörter, ne? Also piesacken, selten verwendet, ne?
Ist irgendwie witzig. Früher viel mehr, ne? Aber der hat mich so gepiesackt.
Ich mag es auch ganz gerne, weil es auch wieder so eins von diesen Worten ist, wo du am Klang hörst, was es bedeutet. Piesacken.
Piesacken. Ja, genau. Das ist so, wie wenn jemand so mit dem Zeigefinger die ganze Zeit irgendwo so reindingst.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Als erstes wurde dieser Begriff geprägt 1963. Und zwar hat Konrad Lorenz sich das angeschaut. Das ist ja so, vielleicht wissen das einige noch aus dem Bio-Unterricht, klingelt da bei mir noch was. Diese Gänseforschereien. Und da ist
mein Biolehrer war nicht mein Fach, sage ich mal so.
Ging nicht, Gänse war nicht so dein Ding.
Biologie war an sich, war nicht meine starke Seite.
Eigentlich aber ein cooles Fach.
Stimmt.
Weil das versteht man ja oft nicht, aber Psychologie ist ja auch ein riesiger Anteil Biologie einfach.
Doch, diese Gänsenummer.
Ja sicher, die rennen immer hinter dem her.
Genau, die rennen immer hinter einem her.
Ja,
stimmt.
Also es war ein Verhaltensforscher, der da eben das erste Mal so Beobachtungen gemacht hat, warum verhalten sich Tiere denn so und so und woran liegt das eigentlich? Ist das die Genetik oder wie kann man das variieren mit Experimenten, um zu schauen, liegt es eben an der Gansform der Mutter oder kann es halt jeder und so weiter? Und ich glaube, dem sind dann auch irgendwann die Gänse hinterhergerannt und er war dann so die Gansmutter irgendwie. Das kann aber auch erfunden sein. Oft denke ich mir solche Geschichten auch selbst aus.
Wir sind als Kind nur mal ein paar Schwäne hinterhergerannt. Das ist auch sehr schön.
Oh, geil. Ich habe eine absolute Schwanphobie.
Ich hasse das auch, ja. Ich weiß auch nicht, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich es mir einbilde. Aber
Nein.
Ich habe so einen Blick von mir, wo ich irgendwie so einem Schwan aus, ich renne einfach nur. Und ich hasse Schwäne, es tut mir leid.
Ja, ich auch.
Darf man
das
nicht
ist
sagen.
So selten. Doch, weil
wirklich?
Man darf das immer nicht sagen, weil Leute dann sagen, oh, die sind doch voll schön und bleiben.
Ja, die sind schön, aber sie sollen weg sein. Ich auch. Ich habe so Angst vor Schwänen.
Ich
so
auch
Angst.
Todes, auf jeden Fall. Und zwar, weißt du, wo das bei mir herkommt? Weil ich ja als Kind ganz viel Kanu fahren war. Und wenn du da bist du ja auch noch auf Augenhöhe. Und das ist auch tatsächlich so, wenn die Brut haben, sind die mega aggressiv. Und deswegen, ich habe so Angst vor Schwänen, auf jeden Fall. Ja, geil, dass wir das beide haben.
Wie lustig. Bei meiner Oma waren halt ganz viele Schwäne immer auf dem Grundstück. Weil die hat an so einem Bach gewohnt, wirklich wunderschön. Und da waren halt immer Schwäne auf der Wiese.
Ja, die sind schlimm.
Die Enten habe ich gefüttert, die Schwäne habe ich, ich habe es in deren Augen gesehen. Die wollten mich fressen,
ja.
Ich weiß es ganz genau.
Auf jeden Fall. Auch geil, bei Schwänen kannst du so durch den Schnabel durchgucken. Die eine Seite rein und die andere raus. Das finde ich schon widerlich.
Woher weißt du das?
Ja, weil ich genau hingucke, um sie unter Kontrolle zu haben. Es gab ja auch neulich so einen Aufschrei des Tierschutzes, weil einer von 187 Straßenbande so einem Schwan eine kleine Ohrfeige gegeben hat. Ich hatte kein Mitleid.
Hat nicht irgendein Rapper?
Ja,
das war doch bei Fest und Flauschig.
Ja.
Hat doch mal irgendein Rapper getreten oder so. War das nur eine Ohrfeige?
Ja, ja,
ah, ja, das
war
das.
Eine kleine Ohrfeige ins Gesicht, ja.
Ja, das geht auch gar nicht, finden wir. Finden das nicht
genau,
gut.
Genau, Tiere sollte man nicht hauen. Aber wenn, dann halt ein Schwan.
Aber wenn, dann halt ein Schwan.
Gut, jetzt sind wir auch wieder leicht vom Thema ab. Also,
ganz leicht.
Zurück
also,
zu Konrad Lorenz
zu den Gänsen.
Genau. Er hat halt beobachtet, dass die sich zusammenschließen und einen überlegenen Gegner damals angreifen, nämlich einen Fuchs. Und da hat er das erste Mal dieses Phänomen beschrieben und das mit dem Begriff Hassen beschrieben. Das finde ich auch richtig. Das ist so ein richtiger, geiler 50er-Jahre-Forscherbegriff.
Das stimmt.
Sie sind dann zum Hassen übergegangen, haben sich als Gruppe zusammengeschlossen und halt den Gegner in die Flucht geschlagen. Das wurde dann aber auch relativ schnell in den 60ern auch auf Menschen- und Gruppenphänomene unter Kindern übertragen. Und es gab dann eben auch ein Buch damals, Mobbing, Gruppengewalt unter Kindern und Erwachsenen. Und das war in den skandinavischen Ländern zumindest ein Bestseller und hat dann eben diesen Begriff in den Sprachgebrauch eingeführt. Und das finde ich auch immer ganz interessant, dass das schon ein natürliches, in Anführungszeichen, Gruppenphänomen ist. Denn Kinder mobben schon mit 3 bis 4 Jahren und fangen eben an, aus random Gründen andere Kinder auszuschließen. So, also irgendwie scheint das schon in unserer Natur begründet zu sein und verankert zu sein.
Interessant, ne? Jetzt müssen wir natürlich tatsächlich mal gucken, was bedeutet genau Mobbing? Weil ich würde auch sagen, es gibt sowas wie Eifersucht bei sehr, sehr kleinen Babys und bei sehr kleinen Kindern gibt es natürlich so eine natürliche Eifersucht, wo man niemanden neben sich haben will und nur die Mama die Ansprechpartnerin ist, die Mama oder der Papa natürlich. Aber das ist dann kein Mobbing, das ist halt nur Eifersucht und Überlebensdrang wahrscheinlich, ne? Aber 3 bis 4 Jahre. Ja, das ist doch interessant. Was ist denn die Definition jetzt genau von Mobbing?
Also ist es ganz gut, wenn man es ein bisschen systematisiert, weil dieser Begriff eben auch allgegenwärtig ist. Ey, mobb mich nicht oder boah, da haben die mich dann alle gemobbt. Und deswegen, es ist hier schon ein bestimmtes Phänomen, über das wir sprechen. Und zwar wichtig dafür ist als erstes ein Machtgefälle. Mhm. Das war ja bei den Gänsen noch nicht so. Da war der Fuchs ja eigentlich der Mächtige. Aber deswegen haben die ja auch das Hassen betrieben und noch nicht das Mobben. Genau, aber hier sprechen wir eben davon, es muss ein Machtgefälle da sein. Das kann aus unterschiedlichen Gründen da sein. Entweder Kinder sind älter, sind körperlich stärker oder haben mehr soziales Kapital. Und das ist auch sehr häufig so.
Ah, ist das so, dass man nach unten mobbt?
Auf jeden Fall.
Interessant.
Man kann ja versuchen, den Anführer zu mobben. Der hat ja mehr Ressourcen zur Verfügung.
Ah ja, klar.
Dessen Beliebtheit wird ja nicht systematisch abfallen und so weiter.
Doofe Frage. Ja. Stimmt. Ja.
Das zweite ist die Intention, jemandem weh zu tun. Also das ist schon so, dass es jetzt nicht daran liegt, was weiß ich, weil jemand die Klasse wechselt und dann wollen die Kinder mit dem nichts mehr zu tun haben, weil sie sich ganz selten sehen. Das würde man nicht unter Mobbing rechnen, sondern es muss schon auch eine Gemeinheit dahinter stehen. Und als drittes, das ist auch sehr wichtig, es muss wiederholt über einen langen Zeitraum immer wieder passieren.
Was bedeutet langer Zeitraum in dem Zusammenhang?
Ja, das ist nicht ganz definiert. Also so hart sind die Kriterien hier einfach nicht. Mhm. Aber es greift dem vor, was heute häufig passiert. Es gibt Streit unter Kindern und das kann grausam sein, ne? Also die schlagen schlimm aufeinander ein, psychisch und körperlich. Und dann wird schnell der Begriff Mobbing herangezogen. Und einmalige Events kann man da eben noch nicht drunter rechnen. Also da kann natürlich trotzdem jemand zum Opfer geworden sein und verletzt worden sein und viele gegen einen ist natürlich absolut nicht ein okayes Sozialverhalten oder so. Aber wir sprechen halt einfach von diesem Phänomen Mobbing erst, wenn es über einen längeren Zeitraum immer wieder in der ähnlichen Form stattfindet.
Mhm.
10 bis 20% der Kinder erleben das. Das ist immerhin jedes 6. Kind. Und deswegen auch nochmal, warum sprechen wir hier in diesem Podcast über das Phänomen? Weil es sehr, sehr häufig ist und weil es meines Erachtens auch, ja, underrated ist so ein bisschen die Sache. Ich glaube schon, dass alle, die daran teilhaben, also Pädagogen, Kinder und alle Fachpersonen darüber Bescheid wissen und auch die Gefahr kennen. Aber in den Maßnahmen, die wir dazu einleiten, machen wir auf jeden Fall viel, viel zu wenig. Also es wirkt so, als würden wir das Phänomen unterschätzen und das sollte man auf gar keinen Fall tun.
Ja, beziehungsweise auf der einen Seite unterschätzen und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch immer noch eine starke Masse, die sagt, nee, ja, aber wenn man da durchgeht und dagegen geht, dann kommt man da stärker draus, kommt man da stärker draus hervor und man kann da ganz viel Kraft schöpfen im Mobbing. Und ich glaube, das ist bei einem richtigen Mobbing, wenn du richtig systematisch gemobbt wirst, ist das eine Fehleinschätzung? Da kommst du, glaube ich, nicht stark bei raus.
Ja, das wird massiv bagatellisiert, häufig noch. Ich erinnere mich da auch selber dran, das ist jetzt lange her, meine Schulzeit, aber ich war auf einer Schule, wo sehr, sehr viel Gewalt an der Tagesordnung war. Und das war auch dem Lehrpersonal bekannt. Und da weiß ich noch, dass der Schulleiter durch die Klassen gegangen ist und gesagt hat, ja, immer wenn euch irgendwie was passiert oder so, dann müsst ihr zu mir ins Büro kommen und müsst das melden. Und da habe ich meinen gesamten Mut, ich weiß das noch, zusammengenommen, weil ich bin jede Pause verhauen und ja, heute würde man Mobbing sagen, damals habe ich das gar nicht benennen können, ich habe das gar nicht geschnallt so. Also ich war halt neu auf der Schule und dementsprechend bei den Jüngsten und ich war körperlich relativ klein und ich habe da, es ist auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen will, aber da habe ich jede Pause eine Ohrfeige von einer Person bekommen. Die ist einfach zu mir gekommen, weil ich nicht geweint habe. Das hatte sich irgendwie rumgesprochen, dass wenn man mich irgendwie ärgert, dass ich dann versteinere. Und deswegen kam die jede Pause und hat gesagt, haha, guckt mal Leute, die heult jetzt gleich nicht und hat mir richtig hart eine gepfeffert. Richtig schlimm, ne?
Oh Gott.
Ja, und weißt du, was das Komische an dieser Geschichte ist?
Darf ich fragen, welche Klasse?
Ich war da in der 5., also ich war da 10.
Warst du auf der gleichen Schule wie ein dir nahestehendes Familienmitglied?
Ja, aber ich glaube nicht, dass du weißt, dass die auf der Schule war auch.
Ach so.
Wir hatten ja noch OS.
Ach ja, ich auch. Ah ja, stimmt.
Genau, und das war auf der OS.
Aha,
das war eine andere Schule, als ich später war.
Okay,
genau,
gut,
ja.
Okay.
Genau, und die gibt's auch jetzt gar nicht mehr, die Schule. Und die war auch berühmt und berüchtigt so. Da war auch, ehrlich gesagt, eine Ohrfeige kriegen in meiner Welt auch total okay, weil es waren auch Waffen mit im Spiel und viele sind mit Messern bedroht worden und da fand ich meine Ohrfeige, ja gut, die ist halt sehr, sehr unangenehm.
Ach so, das wurde ich auch in der OS mit so einem Butterfly, aber ich hatte auch einen Butterfly, heimlich.
Ja, ja.
Oh, hoffentlich hört mein Vater das nicht.
Ja, nee, ich war nicht auf der Seite, ich hatte definitiv keinen Butterfly.
Nee, ich hatte nur eins, weil ich damit so angeben wollte, wie ich das kann, aber ich habe es nie, also ich war nie auf der Seite, aber.
Du hast nie einen abgestochen.
Ich habe nie einen abgestochen, aber ich wurde tatsächlich mal mit so einem Butterfly mit meiner Freundin bedroht, weiß ich auch noch genau, bei welchem Hochhaus. Ja, das war irgendwie, stimmt, ist irgendwie krass, ne?
Auf jeden Fall, aber so waren halt die Maßstäbe. Ich fand halt eine Ohrfeige war so voll human, weil da stirbst du ja nicht dran. Und genau, Butterfly fand ich auch richtig schlimm. Da hatte ich dann übrigens meinen Durchbruch, weil ich irgendwann ich war so fertig von diesem ganzen Angst haben und immer wieder angegriffen werden und so weiter. Da hat mich einer mit einem Butterfly angegriffen und dann habe ich gedacht, es ist ja auch alles scheißegal und habe dem das aus der Hand geschlagen und dann gegen die Hand getreten, dass ihm das aus der Hand gefallen ist.
Geil.
Völlig unbewaffnet. Und das hat meine Reputation so positiv beeinflusst, dass ich danach noch 2 Jahre ganz unbehelligt auf der Schule war.
Oh Gott, wie schrecklich. Okay, aber jetzt zu den Ohrfeigen zurück. Du bist dann wahrscheinlich zum Schulleiter gegangen.
Nee, bin ich nicht, nein. Und ich habe aber, weil ich in dieser Situation steckte und mir dachte, so auf gar keinen Fall werde ich jetzt zum Schulleiter gehen und das erzählen, habe ich mich getraut, mich zu melden und habe gesagt, ja, aber was mache ich denn dann, wenn das dann viel schlimmer wird und ich richtig dolle verprügelt werde?
Berechtigte Frage.
Genau. Und seine Antwort war, ob ich mir wohl vorstellen könnte, wie viel er in seinem Leben schon verprügelt worden wäre. Und das wäre ja überhaupt nicht schlimm.
Ach so.
Und daraufhin habe ich gedacht,
alles klar,
tschüssi. Ich gehe dann alleine vor mich hin, habe mich in Embryonalhaltung gerollt und weiter ausgehalten. Und das ist
nicht dein Ernst. War das wirklich die Antwort?
Es war wirklich so. Man kann sogar den Namen sagen, weil wirklich jeder Zeit so heißt. Es war Herr Meier. Der bärtige, winzige Herr Meier stand da vorne und ich dachte halt wirklich auch so, okay, really? Gut, dann ciao. Es ist schön für dich, dass dich Prügel nicht schrecken, mich schon. So.
Das ist ja furchtbar.
Ja, das war richtig crazy. Und das Crazyste an der Geschichte ist, dass ich später in meiner beruflichen Tätigkeit in der Praxis eine Patientin hatte.
Die von Herrn Meier kam.
Und dann habe ich mit der gearbeitet und so weiter und vom Jahrgang her passte das zwar, aber da denke ich ja nicht dran. Ich habe auch an die Geschichte ewig nicht gedacht. Und dann hatte die Person Probleme mit Antrieb und so weiter und es ging darum, dass die eine Bewerbung machen musste und das hat sie aber nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, bis zur nächsten Woche schicken Sie mir jetzt erstmal die Bewerbung, weil das ist oft eine Unterstützung bei Hausaufgaben so. Und deswegen hat die mir, sowas passiert ja normalerweise nicht, ihren behämmerten Lebenslauf geschickt. Und da habe ich gesehen, ach, die war auch an meiner Frico-Schule. Das ist ja witzig. Da müssen wir ja gleichzeitig gewesen sein. Sitzt dann in der nächsten Sitzung und sagt, ach, voll witzig, sie waren ja auch an der und der Schule. Und sie so, ja, auf jeden Fall, guckt mich an. Und in dem Moment ist uns beiden eingefallen, woher wir uns kennen.
Nein.
Sie war die Ohrfeigenfrau.
Nein.
Doch, sie war die Ohrfeigenfrau. Und ich war so völlig so, Alter, die hat mich gehauen. Und sie war so, oh Gott, ich habe die gehauen. Und ich sag mal so, sie war jetzt nicht bei mir in der Praxis, weil ihr Leben so richtig, richtig nice gelaufen ist. Sondern es hat sich...
Alter, Karma is a bitch. Karma is a bitch.
Es ist so krass. Ich war wirklich nachhaltig schockiert, was das Leben einem schon wieder hier darbietet. Und ich bin dann auch nach Hause und habe meinem Mann gesagt, ey, mir ist heute was passiert, das glaubst du nicht. Und ich war dann auch so kurz, war ich so, ey, Alter, und jetzt soll ich dich hier gesund machen, oder was?
Das kannst du mal schön vergessen.
Genau, ich klatsche dir jetzt einfach gleich ein paar und dann werden wir mal sehen hier so, ne? Aber dann habe ich auch relativ schnell, eigentlich war das eine relativ heilsame Begegnung,
ja, voll.
Die ich in dem Fall auch gesehen habe, so, natürlich sind am Ende alle Kinder Opfer dieses Systems.
Ja.
So. Und ich habe ja in dem Zusammenhang, in der Zusammenarbeit auch mit ihrer Biografie gearbeitet und so weiter. Und ja, also ich hätte auf jeden Fall auch kleine Kinder verprügelt. Das war schon auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar, immerhin.
Ja, und man muss einfach sehen, genau, ob man der Gemobbte ist oder der Mobber. Es hat Gründe, die in der Biografie, wie du eben sagtest, liegen. Und das System ist einfach noch nicht ausgereift genug, dass man da einhakt.
Ja, genau. Und deswegen, es ist auch nicht nur ein
krasser
Phänomen.
Ja. Okay, also Entschuldigung, kehren wir zurück zum Thema.
Genau, es ist auch nicht nur ein Phänomen unter Kindern.
Ja, denkt man erst, ne? Muss man ehrlich sagen, bei Mobbing denkt man viel an Kinder, ja.
Aber Mobbing am Arbeitsplatz ist auch tatsächlich auch wirtschaftlich gesehen ein großes Problem.
Und jetzt muss ich eine ganz schwierige Frage stellen. Und ich möchte damit niemanden verletzen, weil ich es grundsätzlich nicht so sehe. Das möchte ich einmal vorweg schicken. Gibt es nicht dann viele Menschen, zu denen wir beide, glaube ich, nicht gehören, dass wenn sie erzählen, ich werde am Arbeitsplatz gemobbt, dass man instinktiv erstmal denkt, Alter, komm, ich bitte dich, wer lässt sich denn noch mobben als Erwachsener? Dann reiß dich mal, dann steh halt auf und sag, komm hier, was ist denn das Problem? Oder?
Absolut, genauso wie wir zu Kindern sagen, ja, dann erzähl mir doch, wie du gemobbt wirst und wenn du dann verprügelt wirst, ja komm, jeder kriegt mal eine Schelle. Genauso sagen wir natürlich auch zu Erwachsenen, aber genauso bagatellisieren wir auch bei Erwachsenen, komm, du bist doch ein erwachsener Mann, du kannst dich doch zur Wehr setzen, das kann doch nicht sein. Also es ist eigentlich genau dieselbe Sache und ja, das machen wir strukturell bei allen Menschen, die davon betroffen sind.
Ja.
Ich glaube, dass die immer es schwer haben, sich da mitzuteilen und die entsprechende angebrachte Reaktion dann zu bekommen.
Ohne halt zu sagen, ich bin schwach.
Genau.
Ne? Also ein Opfer von Mobbing setzen wir oft gleich mit ein schwacher Mensch.
Das ist nämlich das, was eine ganz, ganz große Rolle bei Kindern und Erwachsenen spielt. Scham.
Machen wir auch noch eine Folge drüber.
Ja, stimmt. Über Scham machen wir insgesamt auch noch mal eine Folge. Ja, da freue ich mich schon drauf. Aber wenn ich von einer Gruppe, einer sozialen Gruppe ausgeschlossen werde, dann ist eigentlich immer Scham dabei. Das ist mir peinlich, ist mir unangenehm. Ich will nicht, dass andere das mitkriegen, weil dann spricht sich am Ende rum, dass es doch an mir liegt. Ich bin anscheinend dann doch eine Person, mit der keiner was zu tun haben will. Das führt häufig dazu, dass weder Kinder noch Erwachsene sich an entsprechende Stellen wenden. Also es hat auch noch viele andere Gründe. Also in Schulen kommt in Deutschland auf eine Schulpsychologin kommen 5000 Kinder. Ich finde das eine sehr lustige Zahl.
Wie bitte?
Genau. Ich finde das eine sehr lustige Zahl, gerade weil ich selbst Psychologin bin und mir denke, nee, klar. Also ich könnte auch ganz locker 5000 Patienten behandeln. Das ist halt so völlig Utopia, ne? Also da wissen wir auch, das ist hier irgendwie mit einer Gießkanne Tropfen auf heiße Steine verteilen. Das bringt ja gar nichts. Und das ist natürlich auch ein Grund. Ich habe ja auch selber im Umfeld einen Mobbingfall und da war es auch so, dass dann als mehr Öffentlichkeit da war, wurde gesagt, ja, da müssen Sie auf jeden Fall zur Schulsozialarbeiterin. Und im gleichen Atemzug wurde gesagt, ah, obwohl, die hatte gar keine Termine mehr. Ich saß da auch so als Betroffene. So, ah, okay. Ja, gut, dann halt nicht, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja gut, dann schade, Mensch, dann lassen wir das.
Aber coole Idee. Generell einfach eine schöne Idee gewesen.
Das ist halt immer auch die Scheiße bei, es wäre eigentlich sehr sinnvoll, wenn Sie jetzt in eine Klinik gehen.
Ja, Genau.
Schade.
Und einfach 12 Monate warten.
Aber warten Sie doch einfach nochmal 12 Monate, ja, genau, bevor es gar nichts mehr geht. Dann gibt es natürlich noch eine sehr spezielle Form, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt hat, und das ist das Cybermobbing.
Genau.
Darüber wird ja auch immer mehr berichtet und immer mehr geforscht. Das ist natürlich eines der schlimmsten Formen auch, würde ich sagen, ne?
Ja,
weil die so hinterhältig ist.
Genau, also von den Tätigkeiten, sage ich mal, die wir dazu zählen, also beleidigen, ignorieren, den Ruf von Leuten schädigen, verbreiten von negativen Nachrichten, also Gerüchte, die auch ausgedacht sind, verstecken von Gegenständen, psychische Gewalt, wie andere vom Kontakt abhalten, aus Gruppen ausschließen, schweigen, nicht einladen zu Sachen oder wieder ausladen und so weiter. Das alles unterscheidet sich gar nicht, ob wir das in echt machen oder im Internet eigentlich. Also die Handlungen im Internet sind dieselben. Genau. Man beleidigt die Leute im Internet, man schließt die aus und lästert hinterm Rücken und so weiter. Das Problem am Cybermobbing ist, A, es ist relativ oft auch anonym.
Ja, klar.
Das heißt, ich kann mich als sonst wer irgendwo anmelden und diese Gerüchte verbreiten. Ich kann Dinge hinterm Rücken von Leuten über soziale Netzwerke verbreiten, Fotos,
und
Videos und so weiter. Genau, das ist das Zweite. Es geht ja wahnsinnig schnell. Also das ist mir auch mal passiert. Ich bin jetzt nicht gemobbt worden als Erwachsene, aber ich habe jemandem was gesagt im Vertrauen und in sehr kurzer Zeit wussten das also sehr viele Leute. Und da war ich noch gar nicht so im Bilde und habe andere Bekannte gefragt, so, hä, ja, aber wie machen die das denn? Wie können denn am nächsten Tag alle davon wissen? Und dann meinte sie nur so, hä, über WhatsApp? Und ich so, ja, stimmt, das dauert halt eine Sekunde natürlich, ne? Also meiner Lebensrealität ist das wirklich sehr fremd, dass ich irgendeiner Person über eine dritte Person per WhatsApp irgendeine Information zukommen lasse. Also ich check's gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Aber klar, ist ja logisch, dass Leute das nutzen. Damit erreiche ich natürlich auch viel schneller große Gruppen. Ich kann das in den Klassenchat stellen, ich kann das per E-Mail im Büro verbreiten. Ich habe ja eine viel größere Multiplikatoren dann. Also wenn ich jetzt über den Schulhof gehe und ich muss das allen persönlich sagen, dass so und so jetzt doof ist, da habe ich ja viel mehr zu tun. Und ich erreiche sicherlich nicht 1000 Leute bei Facebook oder Instagram.
Ja, und es ist natürlich noch ein ganz großer, also dieses Anonyme ist eine Sache, aber es geht ja auch, also das stelle ich immer wieder fest, etwas zu schreiben, jemandem, auch was Bösartiges oder über jemanden zu schreiben, geht mit relativ wenig Barrikaden so über die Hand, sag ich mal, beim Tippen. Das schreibst du halt und schickst ab.
Ja.
Ob das jetzt was Positives ist oder was Negatives, ist beides sehr viel leichter, als es jemandem ins Gesicht zu sagen. Also jemandem zu schreiben, ich liebe dich, oder es jemandem ernsthaft ins Gesicht zu sagen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und genau das Gleiche ist, wie über jemanden oder zu jemandem was Gemeines zu sagen, ist halt sehr viel leichter, wenn ich es nur tippe und abschicke.
Also das muss ich auch sagen. Ich bin von fremden Leuten im Internet schon so oft mit Sachen belegt worden, wo ich denke, also mir ist auch im echten Leben schon viel Beleidigung und so weiter untergekommen, aber ich glaube nicht.
Ja.
Meine erste Internetbeleidigung, wo ich sozusagen meinen Social-Media-Auftritt, also privat mache ich das ja nicht, ich mache es ja nur für Gehirnerschütterung. Und als ich da das erste Mal in so einen Strudel geraten bin, hat einer mir geschrieben, unter deinen Titten schimmelt's. Und ganz ehrlich, Leute, ich bezweifle, dass mir eine fremde Person das in die Fresse sagt. Wirklich. Und das war auch noch so richtig crazy, weil ich dann dem Account, unter dem das passiert ist, geschrieben habe, so, hallo, könnt ihr mal ein bisschen moderieren, so, das ist ja voll krass. Ich kannte aber so die Geflogenheiten halt noch nicht so richtig. Und damals wurden Kommentare nicht gut angezeigt, also manchmal war das verzögert. Und dann hat mir die Redaktion da geschrieben, ja, sorry, ist halt freie Meinungsäußerung. Und ich so, what? Okay, ciao. Es war so, ich so, okay, das war mein letzter Tag im Internet. Scheiß drauf. Ich werde mich auf jeden Fall wieder abmelden. Dann war es aber nach 20 Minuten, hatten die mich nochmal angeschrieben und haben gesagt, Entschuldigung, wir haben das nicht gesehen, das wurde uns nicht angezeigt. Sorry, wir haben es natürlich sofort reguliert und geblockt und so weiter. Dann, das ging dann schon. Aber ja, hundertprozentig, was mir schon alles für ein Blödsinn an den Kopf geworfen wurde im Internet. Ich glaube nicht, dass Leute die Eier haben, einem das ins Gesicht zu sagen, auf jeden Fall.
Ja.
Was auch ein Problem im Internet ist, das Internet vergisst nichts.
Ja.
Also es wird ein herabwürdigendes Video von mir gedreht, einer schickt es weiter und dann zwinge ich die Person, es zu löschen. Ja, macht leider gar nichts, weil es ist ja schon unterwegs. Und dann wird es eben gerade in so Schulkontexten immer weiter rumgeschickt und der schickt es dem und der stellt es auf TikTok rein und der stellt es wieder neu auf TikTok rein und so weiter. Und das ist auch so ein großes Problem, Weil Menschen vergessen schon, aber das Internet halt nicht.
Ja.
Und was, das habe ich auch am eigenen Beispiel erlebt, diese Erreichbarkeit über Social Media sorgt eben auch dafür, dass früher wurde man im schlechtesten Fall in der Schule gemobbt und ist dann aber nach Hause gegangen. Und heute liegt man halt abends im Bett und kriegt immer noch mobbende Nachrichten halt übers Telefon. Und das ist auch ein großes, großes Problem und trägt sehr stark zur Entstehung von Krankheiten wie Angststörungen und Depressionen bei.
Ja.
Es hat kein Ende.
Ja, das ist das Ding. Und es macht die Angst immer größer, auch wieder neu in die Schule zu gehen und so. Ja.
Ganz genau. Und das habe ich auch wirklich erlebt, dass dann irgendwie da bedrohliche Nachrichten geschickt worden. Hör auf, das und das zu erzählen. Du darfst mit denen und denen nicht mehr reden. Das hat wirklich auch zu einer Verunsicherung auf einem ganz anderen Level geführt.
Ja, jetzt sind wir ja quasi schon direkt bei den Auswirkungen angekommen. Also man kriegt abends noch Nachrichten, man kann gar nicht abschalten, es hat kein Ende. Was sind denn noch Auswirkungen von Mobbing?
Also zu Beginn ist es einfach so, keiner von uns mag das. Also das sind aversive, unangenehme Ereignisse. Ich mag nicht beleidigt werden, ich mag nicht ausgeschlossen werden. Und solche Erlebnisse habe ich auch selber in der Schule gehabt. Wir haben ja gerade schon von Messerangriffen gesprochen und so weiter. Ich hatte auch so Sachen wie Müll in der Schultasche oder mir ist die Griffelmappe weggeworfen worden, irgendwie aus dem Fenster oder so. Solche Ereignisse sind ja an sich einfach nicht schön, muss man ja einfach sagen.
Nee.
Jetzt ist es aber so, wenn es anfängt, sich zu häufen, systematisch zu werden und eben auch man immer mehr in diese Außenseiterposition gedrängt wird, wo einem niemand mehr hilft, dann ist es eben so, dass die Auswirkungen noch krasser sind. Das Arousal, das Erregungsniveau steigt einfach an. Wir sind in Hab-Acht-Stellung. Wir fühlen uns gar nicht mehr sicher, sondern sind immer darauf vorbereitet, dass uns Gewalt angetan wird. Das sind körperliche Symptome, die sich dann auch einstellen, wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen. Ich habe Gedächtnisprobleme. Das ist auch häufig etwas, was im schulischen Kontext dann auffällt. Die Leistungen werden schlechter von einer Person. Dann kommen auch körperliche Symptome hinzu, wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Das ist auch oft was, was Kinder dann äußern. Ich will nicht zur Schule, nee, ich habe Bauchweh. Und das gar nicht mal als vorgeschobene Ausrede, sondern das ist auch das Ergebnis. Natürlich habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich in die Schule gehen muss und weiß, da wird es mir nicht gut gehen einfach. Und im Zweifel erlebe ich da auch noch schlimme Dinge. Und das über einen längeren Zeitraum, und das finde ich immer auch so einen wichtigen Fakt, den eigentlich alle wissen müssten, der sicher dazu führt, dass wir das nicht mehr so krass unterschätzen, das führt auch zu Veränderungen in der Gehirnentwicklung. Und deswegen, Mobbing im Erwachsenenalter findet auch statt und ist auch schlimm, das will ich gar nicht bagatellisieren, aber das sind immerhin schon fertig entwickelte Gehirne. Und Kinder, die sind ja noch dabei, auch gerade in der Pubertät verändern sich da viele Sachen und dieses dauernde, dieser Gefahr ausgesetzt sein, das verändert einfach das Gehirn und das kann eben sein, dass dann die Gefühlszentren beeinträchtigt sind, das limbische System ist davon betroffen und auch die Steuerung von unserem präfrontalen Kortex, also da können wir ja sozial geplant handeln und das müssen wir auch machen. Wenn das gehemmt ist zum Beispiel, dann ist es auch so und das ist auch häufig der Fall. Menschen, die vom Mobbing Opfer sind und in die Enge gedrängt sind, reagieren oft sehr aggressiv auch. Und das liegt eben daran, dass sozusagen die Verhaltensmöglichkeiten sich eingeschränkt anfühlen. Ich stehe quasi mit dem Rücken zur Wand.
Ja, es ist nicht eigentlich auch so, ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass die Biografie immer eine entscheidende Rolle spielt bei Krankheitsentwicklung.
Mhm.
Wie Depression, Angststörung etc. Da gehen wir immer davon aus, dass das im Elternhaus so war oder wenn man sexualisierte Gewalt erlebt hat, entwickeln sich Krankheiten. Deswegen ist es ja auch eigentlich klar, also so wie sich das Gehirn anders entwickelt, dass wenn ich zu Hause Gewalt oder was auch immer erlebe, was mich prägt und was eventuell eine Krankheitsentwicklung begünstigt, dass das ja genauso ist, wenn ich Gewalt und sei es psychische Gewalt in der Schule erlebe. Das ist ja nichts anderes eigentlich.
Ja, damit hast du komplett recht. Das liegt eigentlich auf der Hand. Trotzdem bagatellisieren wir das und sagen, weil ja auch der Übergang fließend ist. Also Kinder streiten sich ja auch und Kinder hauen sich auch mal auf die Nase.
Ja, und man will ja auch nicht, finde ich, jetzt nur weil es mal einen Streit gibt, wie du sagst, Kinder streiten sich oder Eifersucht oder Freundschaften entwickeln sich anders, will man ja auch nicht direkt immer in Panik verfallen, dass sich jetzt daraus eine psychische Krankheit entwickelt. Dann macht man ja seinem Kind nur mehr Angst, als wenn man sagt, oh Gott, du hast dich mit XY gestritten und die hat das und das zu dir gesagt. Oh, da müssen wir jetzt aber aufpassen, dass sich daraus nicht eine Depression entwickelt, weil das und das. Damit macht, also das ist natürlich sehr schwierig, da irgendwie die Linie zu ziehen, ne?
Genau, also da einen guten Mittelweg zu finden, das ist auf jeden Fall schwer. Man kann ja auch nicht sagen, wenn A, dann B. Also wir können durch die Forschung einfach nur sehen, das Gehirn entwickelt sich in einer Art und Weise, die Angststörungen begünstigt.
Ja.
Insbesondere, und das finde ich auch sehr naheliegend, die soziale Phobie.
Ja.
Weil ich natürlich früh lerne, okay, irgendwas muss auch nicht mit mir stimmen. Irgendwie bin ich anscheinend auch komisch.
Und ich duck mich dann lieber und mache einfach, ich treffe mich einfach lieber mit niemandem, dann kann mir auch niemand sagen, wie kacke ich bin.
Genau, das heißt auch meine sozialen Verstärker fallen dann natürlich weg. Das wiederum begünstigt dann Depressionen und der Selbstwert ist eben massiv geschädigt. Und das, genau wie du sagst, ist ja auch Wumpe, wo das herkommt. Ob ich jetzt zu Hause oder in der Schule gequält werde, wenn mein Selbstwert im Keller ist, dann habe ich die Vulnerabilität für ganz viele verschiedene Erkrankungen. Ich kann dann eben im Kindesalter schon erkranken an Depressionen und Angststörungen. Und auch da haben wir ein großes Problem. Das wird oft und lange nicht entdeckt. Und selbst wenn es entdeckt wird, haben wir viel zu wenig Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben auch das pädagogische Personal viel zu schlecht geschult im Umgang damit und es hapert da wirklich an allen Ecken und Enden. Und das ist natürlich der nächste Fakt und das ist auch das, warum wir dachten, das ist eine gute Idee, das jetzt hier im Podcast mal zu besprechen. Bei jeder zweiten psychischen Erkrankung, die ich im Erwachsenenalter behandle, gucken wir uns die Entstehungsfaktoren an, also das machen wir immer, und bei jedem zweiten hat das oft auch was mit Mobbing in der Schule zu tun.
Oh, krass.
Und deswegen glaube ich, dass das wirklich ein extrem unterschätzter Faktor ist, der eben in entscheidenden Zeitfenstern den Grundstein dafür legt, im Kindes- oder auch Erwachsenenalter dann an psychischen Erkrankungen zu leiden. Und das ist auch nochmal diese Dringlichkeit. Es wäre wirklich wahnsinnig cool, wenn wir das Problem besser in den Griff bekommen würden.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, ich hänge so ein bisschen an diesem Begriff Selbstwert, weil das ja wirklich Ursache von so vielem ist.
Ja.
Und dann willst du deinem Kind Selbstwert, einen starken Selbstwert oder einen ausgeprägten Selbstwert mitgeben, aber willst natürlich auch keine Ego-Fucker erziehen, die sagen, ich bin super geil und ich bin der Beste und nach mir die Sinnflut und ich fühle mich bombig. Und ich finde, das ist so, es ist auch schon sehr schwer.
Ja, wobei.
Also du willst natürlich, dass sich jemand hinterfragt, weißt du? Du willst, dass sich jemand gut findet. Aber du willst trotzdem, dass sich jemand hinterfragt.
Genau, also das ist genau wie bei allen Dingen, da muss man natürlich einen Mittelweg finden. Also den Selbstwert von Kindern stärken, das ist auch was, was betroffene Eltern zum Beispiel einleiten können. Das haben wir auch gemacht. Also bei mir ist ein Kind betroffen gewesen. Und wir haben ganz stark versucht, andere Peergroups zu schaffen, die günstiger sind. Also wir haben versucht, Hobbys zu suchen.
In dem Zusammenhang können wir vielleicht noch eine Folge über Selbstwertstärkung machen.
Ja.
Wir haben das ja schon mal früher gemacht.
Genau.
Noch mit Katha. Aber vielleicht machen wir einfach nochmal einen Teil 2 davon.
Also
eine Kurzfolge mit Tipps und Tricks und auch einfach, was man machen kann. Gerade bei so einem, genau bei diesem Thema.
Ja, genau. Also schaden kann das nicht. Auch wie man schon früh die Grundsteine dafür legt, dass ein guter Selbstwert sich ausbildet. Weil was du sagst, ist ja richtig. Es ist leider auch nicht geholfen, wenn ich Kindern, egal was sie machen, sage, nee, ist ganz toll, was du machst. Ist Bombe.
Nee.
Genau. Das gab es nämlich auch in dem Zusammenhang, den ich erlebt habe, dass dann eben Kinder, die wirklich andere Kinder sehr gequält haben, da haben die betroffenen Erziehungspersonen dann halt gesagt, ja, wenn mein Kind das so entscheidet, ne? Also wenn mein Kind halt das Kind nicht mag und scheiße findet, dann darf es das auch so äußern. Und das ist eine Stärkung vom Selbstwert, die auf gar keinen Fall ein gutes Ende nehmen wird auch. Also die ist auch in dem akuten Fall natürlich für alle anderen Beteiligten relativ unsozial. Aber es ist eben auch so, dass das für die Kindesentwicklung nicht günstig ist, wenn man nicht auch seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Und die sind ja spätestens da, wo andere anfangen zu leiden einfach.
Okay, also wir haben gesprochen darüber, wie sich die Gehirnentwicklung auswirkt, wenn man unter Mobbing leidet. Es gibt körperliche Symptome. Wir haben gesagt, das Selbstwertgefühl ist gestört. Wir haben gesagt, natürlich die Einschätzung der eigenen Leistung.
Ja, das ist auch total krass.
Genau, man vertraut sich ja auch überhaupt nicht mehr. Ja. Ne? Man zieht sich zurück, man schämt sich. Ja. Wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt auch natürlich noch eine sehr krasse Form, was das für Folgen haben könnte.
Ja, Depressionen und Angststörungen machen natürlich bei Kindern das gleiche Risiko wie auch bei Erwachsenen. Und zwar im schlimmsten Fall führt das zu starker Suizidalität oder auch zu erfolgreich ausgeführten Suiziden. Das ist nicht selten. Suizid ist die höchste Todesursache unter jungen Menschen. Und der Zusammenhang mit solchen systematischen Quälereien in Peergroups und Schulen ist gar nicht selten. Und deswegen, das ist natürlich der tragischste Ausgang, den so etwas nehmen kann. Und deswegen ist das auch nochmal so, selbst wenn es nur einen einzigen Fall gäbe, der so ausgeht, ist es sehr, sehr wichtig für uns Erwachsene und uns, die wir Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen, dass wir solche Sachen nicht bagatellisieren, sondern ernst nehmen und dass wir ja eben auch ein Klima schaffen, in dem sowas ernst genommen wird.
Ja, jetzt haben wir natürlich über den schlimmsten aller Fälle auch gesprochen, und zwar, wenn es ein erfolgreicher Suizid geschehen ist. Lass uns doch mal drüber sprechen, was die Maßnahmen sind. Was kann man gegen Mobbing tun? Wie kann man sich schützen? Welche Gründe sind es nochmal genau gegenüberstellen? Was brauchen wir in der Schule, in der Gesellschaft?
Das Erste, würde ich sagen, ist eine gute Aufklärung. In der Lehrerausbildung nimmt das auch einen sehr, sehr kleinen Raum ein, was ja komisch ist, weil die ja den Rest ihres Lebens soziale Interaktionen begleiten, aber halt wesentlich mehr Mathe und Geschichte lernen, was ja auch jetzt nicht unwichtig ist. Aber es ist wirklich, die Verteilung innerhalb der Ausbildung ist wirklich etwas disbalanciert, würde ich mal sagen. Disbalanciert.
Ich glaube, ich hatte kein Seminar
ja,
über
das
Mobbing.
Ist doch richtig crazy, oder nicht? Ist das nicht krass? Mhm. Weil deine Tätigkeit, auf die du vorbereitet hättest werden sollen, ist ja soziale Gruppen begleiten. Und man lernt gar nichts über diese Prozesse, wie man steuert, wie man das machen kann und so weiter. Es ist ja nicht selten, dass Leute nach dieser Ausbildung im Referendariat stehen, völlig hilflos vor Klassendynamiken und kein einziges Mittel in der Hand haben, wie sie da irgendwie steuern. Da gibt's ja ganz viele, die das autodidaktisch nachlernen oder die auch einfach von sich aus ein gutes Gespür dafür haben oder was weiß ich, auch Erfahrungen schon haben aus dem Führen von Jugendgruppen, Zeltlager, was weiß ich was alles. Aber lernen in dem Sinne tust du es nicht.
Ja, das würde ich nicht so verallgemeinern, ehrlich gesagt, weil ich da nur von meiner Universität ausgehen kann und ich glaube, es gibt schon Universitäten, die das besser machen als andere. So, da gibt's, glaube ich, schon einen großen Unterschied in der Lehrerausbildung. Aber das ist natürlich, das muss absolut ein ständiger Begleiter sein.
Also Aufklärung in dem Sinne, dass eben auch das pädagogische Personal genau darüber Bescheid weiß, über die Zahlen Bescheid weiß, über die Häufigkeiten, über die Auftrittsformen, weil auch insbesondere das neue, in Anführungszeichen, das Internet ist ja nun auch jetzt nicht so neu, das neue Cybermobbing, da wissen ganz, ganz viele im System beteiligten Menschen nicht richtig darüber Bescheid. Erwachsene teilen noch nicht mal die gleichen Apps wie ihre Kinder. Da auch immer wieder eine Warnung an alle, die irgendwie was mit Kindern zu tun haben. Snapchat. Immer mal gern reingucken, was die Kinder da machen. Kann man sich gerne das Video von Alicia Joe dazu nochmal angucken. Eine YouTuberin, die viele gute Aufklärungsvideos macht. Das ist super gefährlich für Kinder und oft wissen Erziehungspersonen überhaupt nicht, was da los ist. Deswegen sich darüber aufklären, genau wissen, wie schnell verbreitet sich was über TikTok. Was ist TikTok denn überhaupt? Also was sind die Orte, an denen unsere Kinder rumhängen? Also wir sind ja auch sonst, haben wir ja nicht gesagt, ja, kannst du gern da und da skaten gehen, weiß ich noch nie, war ich noch nie im Viertel. Da würde man ja auch intuitiv mal sagen, ich komme da das erste Mal mit oder so. Und im Internet sagen wir aber oft, ja, ja, mach ruhig. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Deswegen, darüber müsste aufgeklärt werden.
Aber ich finde, es müsste auch aufgeklärt werden bei den Kindern, ja, genau, was Mobbing macht. Also es müsste in der Schule nicht nur die LehrerInnen aufklären, sondern es müssten auch Kinder aufgeklärt werden, was das für Folgen hat und was Mobbing ist und so, wie sich das anfühlt.
Genau, und wie sich das entwickelt, warum Leute das machen und so weiter. Da müssen Kinder über alle Seiten aufgeklärt werden, über die Seite, wie passiert es, dass ich ein Opfer werde? Ist das dann meine Schuld oder ist es vielleicht absolut gar nicht meine Schuld? Sollte ich mich schämen oder wie durchbreche ich Scham und spreche mit Fachpersonen darüber? Dann muss ich wissen, auch was führt denn dazu, dass ich zum Täter werde? Was habe ich für Drucksituationen? für Ängste, für Situationen zu Hause im Hintergrund, für Gewalt, der ich selber ausgesetzt bin. Wie sollte ich damit umgehen und wie kann ich verhindern, dass ich selber zum Täter, zur Täterin werde? Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch für den häufigsten Fall, nämlich diejenigen, die es mitbekommen und nichts sagen. Was mache ich da? Warum mache ich das überhaupt? Weil ob ich mobbe oder nichts sage, die meiste Motivation ist Angst. Ich will halt selber nicht unter die Räder kommen. Gerade wenn ich Gewalt beobachte, dann möchte ich natürlich, dann sehe ich ja aktiv, was mir blüht. So, und da ist es ganz natürlich, dass ich mit Angst reagiere. Und deswegen dafür wäre es natürlich auch gut, dass im System Dinge etabliert würden, die es mir leicht machen. Also anonyme Kummerkästen oder regelmäßig durchgeführter Klassenrat, der auch wirklich gut geführt ist und nicht nur dazu genutzt wird, irgendwie Termine kundzugeben oder so, sondern wo ich wirklich auch eine Steuerungsmöglichkeit habe für das Sozialverhalten von allen. Und eben eine Atmosphäre, wo das enttabuisiert wird, darüber zu sprechen. Auch das gute alte Petzen. Also da ist es sehr wichtig, Kinder und Erwachsene und alle Beteiligten darüber aufzuklären, dass daran nichts Schlechtes ist. Genau, deswegen Aufklärung, hast du natürlich recht. Also es geht hier nicht nur um das pädagogische Personal und um Leute, die sich kümmern, sondern es geht um die Kinder selber. Und es geht auch um die Erziehungspersonen außerhalb des Systems. Es geht auch um die Eltern, weil da ist es auch häufig, dass man denkt, ach, das wird sich schon geben, ach, das ist jetzt die Phase, oh, Pubertät, da streiten die sich halt.
Das müssen die untereinander klären.
Genau, und da zu lernen, ab wann sollte ich denn das nicht mehr für normal halten, dass mein Kind den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzt und keine Sozialkontakte mehr hat. Das wäre schon auch gut, da aufzuklären. Auch für Erwachsene ist es wichtig, aufzuklären, wann ist denn mein Unwohlsein in einem Arbeitskontext darauf zurückzuführen, dass ich nun mal so einen mittelmäßigen Job habe oder darauf zurückzuführen, dass ich ganz schlecht behandelt werde von den Gruppen, in denen ich mich da bewege. Das ist mir tatsächlich auch passiert. Also ich habe auch in einem Arbeitskontext, haben sich alle abgewandt und haben dann soziale Interaktionen nur noch unter sich gemacht. Und da ist auch so im weitesten Sinne gelästert worden in so einer Form, dass wenn ich den Raum betreten habe, sind dann alle verstummt und haben so auf den Boden geguckt. Und das muss ich sagen, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich auch schon innerlich eine Stärke hatte, dass ich wirklich gesagt habe, okay, Freunde, also Menschen, die so sind, mit denen will ich an sich absolut gar nichts zu tun haben. Und deswegen hat mich das jetzt nicht nachhaltig irgendwie beeinflusst oder sowas, sondern es hat mir einfach einmal mehr gezeigt, ich mag solche Art von Menschen nicht. Ich mag solche Art von Gruppenprozessen absolut nicht. Ja, ich muss mich da nicht in so einer Umgebung bewegen, aber ich hätte auch tatsächlich, habe ich erst jetzt hier beim Lesen der Kriterien gedacht, ach ja, stimmt, das war im Grunde, war das von den Kriterien her eine Mobbing-Situation. Und deswegen auch Erwachsene müssen darüber aufgeklärt werden und alle, die Verantwortung haben. Das heißt, Führungspersonen sollten das im Blick haben. Auch allein schon, selbst wenn wir nicht moralisch unterwegs sind, wirtschaftlich. Menschen, die sich beschissen fühlen, arbeiten nicht besonders effizient, nicht besonders gut. Und deswegen muss ich mich auch darum kümmern. Ich habe auch die Fürsorgepflicht für Mitarbeiter. Und ich muss gucken, dass es da allen gut geht einfach.
Ja.
Hast du sowas schon erlebt eigentlich in Arbeitskontexten?
Nee.
Du bist immer beliebt. Alle mögen dich.
Nee, ich bin gar nicht überhaupt, leider überhaupt nicht. Nee, ich bin ganz oft die Arrogante. Aber ich kann damit leben, dass Leute mich arrogant finden. Also von den Leuten, die mich arrogant finden, kann ich meistens mit leben, dass die mich arrogant finden, weil ich es verstehe.
Ja.
Klingt bescheuert, aber nee, ich bin gar nicht immer beliebt. Ich sage ja dann doch immer sehr lautstark meine Meinung. Mhm. Manchmal ein bisschen auf so eine passiv-aggressive Weise, die, glaube ich, nicht hilft. Daran arbeite ich ja auch. Oder bei mir ist immer so eine leichte Ironie bei manchen Sachen drunter. Das hilft auch überhaupt nicht. Aber im Arbeitskontext.
Ich lieb's.
Ja. Im Arbeitskontext habe ich es nicht erlebt. Ich habe es halt auch in der Schule erlebt, ne? Also ich weiß, 5. Klasse, Klassenfahrt. Einen Tag vorher haben meine Freundinnen beschlossen, dass ich nicht mit aufs Zimmer darf.
Boah.
Ich lag weinend bei meiner
schlimm.
Mama am Arm.
Oh,
weinend.
Ist das schlimm. Das ja, ist ja. So schlimm.
Und das ist so schlimm. Und irgendwie habe ich, ich hatte immer so ein, ja.
Also und da sind auch Sachen, Kinder machen sowas. Es ist die Verantwortung von Erwachsenen, das zu verhindern. Das war auch in der Schule von dem Kind von mir, was Mobbing-Erfahrungen hat, war es für Klassenfahrten folgendermaßen. Die Kinder durften Zettel schreiben, mit wem sie gerne in ein Zimmer gehen würden und, jetzt kommt's, mit wem sie gerne nicht in ein Zimmer gehen würden. Und das allein schon ist so ein Move, da, also wirklich, da kann ich mit dem Kopf auf der Tischkante hauen, ne?
Weil, ja, vor allem wozu, ne? Also wozu? Ehrlich. Schreib doch drauf, mit wem du in einem Zimmer willst, doch. Aber der Rest, ja. Das reicht doch, absolut.
Genau. Und ich habe wirklich gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, Freunde, weil natürlich innerhalb von kurzer Zeit alle wussten, welche Antikinder auf den Zetteln standen. Und ja, natürlich klar. Stand dann bei 80% irgendein besonderer Name. Und das hat das Kind dann natürlich auch mitgeschnitten. Und da habe ich schon vorher ein anderes Kind über die Klinge springen sehen. Und es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Und da hat dann auch die Mutter sich gekümmert und die entsprechenden Kinder, also die Eltern von den Kindern angerufen, die das Kind ausgeschlossen haben. Ja, und da war dann halt die Antwort, ja, also wenn mein Kind diesen Willen hat, dann ist das einfach so. Und das ist wirklich eine Umgangsform, das sollte man so nicht machen.
Ja, und damit meinen wir nicht, dass man immer alle Kinder mögen muss, aber es geht darum, dass man keine Kinder ausschließt. Es geht nur darum, ich muss mich nicht mit dem verabreden, ich muss nichts mit dem machen, ich muss nicht mit dem interagieren, aber ich muss auch nicht jeden Tag vermitteln, ich finde dich übrigens scheiße.
Ganz genau.
Also nur, dass wir es nochmal wissen, wir alle finden dich richtig scheiße.
Ja. Und ein Schlafplatz im Schullandheim, da geht es nicht nur darum, wer mag jetzt wen besonders, sondern es geht auch darum, dass man halt einen Schlafplatz hat. Und wenn der verwehrt wird, dann sind das ja auch Zugangsrechte. Also alle Kinder sollen die gleichen Rechte haben und da kann ja nicht drüber stehen, irgendwelche Befindlichkeiten, wer jetzt wen da besonders mag oder sowas. Und auch, ich verstehe da auch nicht, weil das ist nämlich das große Problem und das ist etwas, was sehr wirksam gegen Mobbing hilft. Also was ich da vor allen Dingen hatte, also erstens habe ich immer gedacht, Gott sei Dank ist nicht mein Kind auf der anderen Seite, weil ich würde halt wirklich so krass an mir zweifeln, wenn mein Kind so gemein zu anderen Kindern wäre, jemandem zu sagen, du darfst nicht mit ins Schullandheimzimmer. Boah, ich würde mit meinen Kindern so ins Gericht gehen, ich würde mit denen sprechen, ich würde sagen, hört mal zu, was glaubst du, wie der andere sich fühlt? Was wäre das, wenn dich jemand so behandeln würde? Willst du in so einer Welt leben? Also wirklich, ich hätte so das Gefühl, ich habe so viel ausgelassen und vergessen bei meinen Kindern.
Ja, absolut. Ich erinnere tatsächlich, meine Mutter hat damals da mit der Lehrerin gesprochen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mit den anderen Kindern, mit den anderen Eltern gesprochen hat. Und ich glaube, die Lehrerin war dann so, ja, aber willst du denn, dass dein Kind dann mit 5 Mädels in einem Zimmer ist, die sie nicht mögen und die das nicht wollen?
Ja, aber da ist ja der Ansatzpunkt.
Ja, ja. Und es war dann...
Was heißt denn nicht mögen? Warum denn?
Ja, und vor allem war man ja noch 2 Tage vorher Best Friends. Ja, also eben. Das war ganz, ganz gezielt. Ja. Das war ganz, ganz gezielt.
Und was in dem Zusammenhang halt ganz wichtig ist, und deswegen, es geht mir gar nicht darum, dass jetzt dann irgendjemand beschuldigt wird oder irgendwelche Kinder bestraft würden oder so, sondern das Defizit, was da besteht, ist mangelnde Empathie.
Hm.
Und das ist für die Kinderentwicklung sehr, sehr schlecht und auch fürs weitere Leben. Also empathielos durch die Welt gurken, können wir ja gerade in der politischen Weltgeschichte uns angucken, ist einfach oft immer nicht so eine geile Idee. Deswegen ist das der Punkt, wo ich meinem Kind, ob es Täter oder Opfer ist oder allen Beteiligten, auch vor allen Dingen denen, die zugucken, beibringen muss, wie ich empathisch antizipiere, wie es anderen Menschen geht. Und wie ich dann eben meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer sinnvoll in Einklang bekomme. Und das ist eine Lernerfahrung, die einfach Kinder haben sollen. Da gibt es auch im Ausland ist das tatsächlich, gibt es Schulformen, die da ganz, ganz großen Wert drauf legen, wo Empathie ein Schulfach ist, wo die Kinder lernen zu spüren, was ihre Bedürfnisse sind, was die Bedürfnisse anderer sind, wie man die gut kommuniziert, wie man Grenzen setzt. Und das sind sehr, sehr gute Projekte. Also das sind modellhafte Schulen, die ganz wenig Probleme mit Ausschluss und Mobbing haben.
Ja, verstehe.
Punkt.
Dann ist natürlich noch ein Thema, was hilft, dass man sein Kind ernst nimmt. Dass man, ja. Also es ist natürlich immer auch da, es gibt immer den Mittelweg, nicht alles immer dann überdramatisieren, aber ernst nehmen, wenn das Kind Anzeichen von denen hat, die wir vorhin genannt haben oder sagt, immer wenn ich in die Schule komme, wird mir eine geknallt. Ja. Also nicht zum Beispiel implizieren, da gehören immer 2 dazu. Was sendest du denn, dass die Leute dich so behandeln? Da musst du dich mal stärker machen. Das hilft, glaube ich, eher wenig. Erstmal zuhören, analysieren und dann sagen, auch ich würde sagen, dem Kind anbieten zu sagen, soll ich mich einschalten? Soll ich mal mit den Eltern sprechen? Soll ich mit den Lehrern sprechen? Was brauchst du jetzt gerade? Und zuhören und dann auch wirklich gut zuhören und einfach beobachten.
einerseits ernst nehmen das Leid vom Kind und andererseits auch die Hilfestellung adäquat dann machen. Mhm. Weil dieses Bagatellisieren führt ja dann oft dazu, wie auch von meinem Schulleiter da, dass er, ja, ich meine, hat ja relativ wenig Stress dann damit. Wenn er Kindern sagt, nö, kommt einfach zu mir und sagt mir das. Und wenn die dann sagen, ich habe Angst, und dann sagen die Antwort war ja einfach so, nee, brauchst du nicht.
Ja, genau, so. Brauchst keine Angst haben, ja? Hat noch niemandem geschadet, eine Ohrfeige zu kriegen.
Genau, und da hätte man ja, die Alternative wäre ja gewesen, er hätte sich um die Gewalttätigkeit an der Schule kümmern müssen. Er hätte dafür sorgen müssen, dass sichere Orte geschaffen werden. Er hätte dafür sorgen müssen, dass die Begleitung von solchen Konflikten so engmaschig gewesen wäre, dass eine Form von Sicherheit gewährleistet gewesen wäre. Das ist natürlich ein Tacken mehr Arbeit und eben auch oft innerhalb der Systeme nicht möglich. Weil ich will hier auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, ja, das pädagogische Personal legt lieber die Hände in den Schoß und chillt, weil, also ich kenne tatsächlich keinen einzigen in diesem Zusammenhang, der das macht. Ich kenne Leute, die aufgegeben haben und resigniert sind und die deswegen wenig machen. Aber ich kenne ganz wenige, die diesen Beruf ergreifen, weil sie sagen, sie wollen sich irgendwie geil entspannen.
Da kenne ich auch fast niemanden.
Viele andere Möglichkeiten. Genau, sondern häufig ist es eben mit der Art Personalmangel, also es ist ja nicht selten, dass Lehrkräfte mehrere Lerngruppen gleichzeitig betreuen
und einfach auf dem Zahnfleisch gehen, ne?
Kinder. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn ich eine Gruppe von 60 Kindern habe, dann schneide ich logischerweise nicht jeden behämmerten Konflikt mit. Und dann schneide ich auch möglicherweise nicht mit, dass immer ein bestimmter Mensch Opfer von irgendwelchen Konflikten wird und so weiter. Und deswegen, also ich will hier gar nicht aufkommen lassen, dass sich Leute darum nicht kümmern würden. Auch die Ausbildung von pädagogischem Personal, da hapert es natürlich nicht daran, dass Leute alle doof sind, die da arbeiten oder so, sondern weil eben die Mittel dafür nicht da sind. Bildung ist ein extrem krass runtergekürztes Gebiet. Also ich lebe in einem Bundesland, wo wirklich die Bildungslandschaft seit 30, 40 Jahren so eklatantem Mangel ausgesetzt ist, dass das einfach ein absolut behämmertes, rottendes System ist. So. Und das liegt sicher nicht an den Beteiligten, die irgendwie da keinen Bock hätten. Auch politisch Beteiligte, Verantwortliche sagen sich ja nicht, cool, mein Ressort wird jetzt auch besser, wenn ich jetzt noch jede Ausgabe hier verbiete. Und das ist bestimmt eine gute Idee, wie irgendwie das Bremer Schulsystem vorankommt, wenn jetzt hier noch nicht mal irgendwie eine blöde Kopie bezahlt wird oder sowas. Das ist ja nicht die Idee von Leuten.
Und dann ist natürlich auch noch ganz wichtig, das Mischen von Gruppen. Also, dass man Kinder vielleicht auch davor schützt, immer in dieser Form zu sein, ich bin mit den 30 Leuten den ganzen Tag zusammen und ich bin nur auf die angewiesen, sondern dass man versucht irgendwie das aufzulockern, dass man man kann die Lerngruppen ja mischen. Es tut ja auch gut, das mal durchzumischen, damit wenn man sich in der Klasse sehr unwohl fühlt, dass man einfach nicht weiß, oh, die nächsten 8 Stunden werde ich hier verbringen.
Genau, das ist das Problem an starren und autoritären Systemen, die fördern eben solche ungünstigen Gruppenprozesse. Und im Gegenteil, genau wie du sagst, wenn Kinder freiwillig wählen können, mit wem sie sich zusammentun, dann wird solchen Prozessen sehr, sehr gut entgegengewirkt einfach. Genau, und da ist es eben auch so, dass zum Beispiel auch so leistungsorientierte Systeme, also Noten, Vergleichbarkeit, das Fördern von Vergleichbarkeit, also bei uns wurde immer der Klassenspiegel vorne dran geschrieben und dann war auch immer schnell klar, in welcher Reihenfolge die Klassenarbeiten verteilt werden, die guten als erstes, und jeder wusste, wenn man eine 5 hatte, ich hatte ganz selten 5. Aber jeder wusste, wenn man scheiß Note geschrieben hat, dass man eine scheiß Note hatte. Und solche Prozesse überhaupt der Leistungsvergleichbarkeit, der offenen Vergleiche und so weiter, die fördern einfach auch Machtgefälle und eben dann solche abwertenden Prozesse unter Kindern.
Und wie würdest du darauf reagieren, wenn dir jetzt jemand sagt, ja, aber so ist halt die Welt, da muss man sich ja Kinder auch drauf vorbereiten. Es gibt halt bessere und schlechtere.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Tatsächlich, ich glaube nicht, dass wir unsere Kinder noch künstlich abhärten müssen oder irgendwie dadurch, dass wir sie allein lassen, irgendwie stählen oder sowas. Das glaube ich absolut gar nicht. Es gibt so viele Herausforderungen. Also allein die Veränderungen des Körpers und des Gehirns in der Pubertät sind wirklich genug Herausforderungen. Da muss man nicht noch gemobbt werden, weil man die falschen Schuhe da anhat oder sonst irgendwie was. Und auch ansonsten, wir hinterlassen Kindern eine wirklich mittelmäßige Welt und die müssen sowieso schon sich behaupten. Also dass Jugendliche heutzutage sagen, keine Ahnung, was ich später mal machen soll, das kann ich wirklich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Die haben hier Klimakatastrophe und allen möglichen Scheiß an der Backe. Und deswegen, also ich finde, ist es gar nicht daran, dass wir irgendwie Kindern noch zeigen müssen, dass die Welt eben kein Zuckerschlecken ist. Das sehen sie wirklich an jeder Ecke, sondern es geht darum, sie zu stärken, ihnen Mittel in die Hand zu geben. Und auch meinem Kind habe ich natürlich auch nicht den ganzen Tag nur über den Kopf gestreichelt, sondern ich habe auch gesagt, wir gehen da wieder hin, du greifst wieder an. Wir haben da die Lösung gefunden, indem wir einfach die gesamte Lerngruppe gewechselt haben. Wir haben die Schule gewechselt und mitten im Jahr, wo niemand anderes die Schule wechselt, in eine neue Lerngruppe reinkommen. Also das ist wirklich Herausforderung genug. Und da lernt man schon auch fürs Leben sehr viele Mittel, wie man sich durchsetzt, wie man sich behauptet, wie man weniger an sich zweifelt und so weiter. Also,
und man muss sagen, es ist sehr erfolgreich.
Ja, es ist ganz toll gelaufen, Gott sei Dank. Es ist,
ja.
Die böse Zeit ist zu Ende. Es ist eine ganz, ganz liebe Gruppe, in die mein Kind gekommen ist. Die supporten sich, die unterstützen sich, die nehmen Rücksicht aufeinander, die akzeptieren die Eigenheiten untereinander. Diese Erfahrung zu haben, ist wirklich Gold wert, hat in dem Fall aber auch ja als Ursache gehabt, dass Menschen das ernst genommen haben und sich gekümmert haben. Also ich sag mal jetzt hier so ein Schulwechsel, der ja auch noch ein bisschen komplizierter war, wie du weißt, so, das hat sich jetzt auch nicht von alleine gemacht und viele Kinder haben diesen Support nicht im Hintergrund.
Ja.
Und ich kenne auch, gerade aus dieser Gruppe, wo mein Kind betroffen war, gibt es auch ein anderes betroffenes Kind, da ist es nicht so geil ausgegangen. So, das struggelt immer noch super dolle und ja, das ist auch, hat auch viel mit Glück und Pech zu tun und es sollte nicht darum gehen, ob jemand Glück hat, dass es ihm gut geht, sondern das Recht auf Unversehrtheit sollte jedem Kind und Erwachsenen gewährt sein.
Absolut. Und dann natürlich beim Cybermobbing, das ist gar nicht mal so leicht. Da finde ich immer, auch Jan Böhmermann hat bei Fest und Flauschig gesagt, regelmäßig ja auch immer, dass es diese Internetpolizei geben müsste.
Ja.
Und ich kann ihm da nur zupflichten. Warum gibt es das nicht?
Ja, also ist es auf jeden Fall, dass solche Sachen viel zu wenig geahndet werden und auch selbst wenn Anzeigen und so weiter gemacht werden, ist es ja auch ganz, ganz schwer, dann zweifelsfrei die Täterschaft nachzuweisen und so. Deswegen, ja, da müssen wir auf jeden Fall viel, viel noch nacharbeiten und flexibler darauf reagieren. Und auch so mitdenken, dass unsere Kinder damit ja auch einen Zugang haben zu einer viel, viel größeren Welt, in der zum Beispiel auch Gewalt eine viel größere Rolle spielt.
Ja.
Ob es jetzt Filme sind oder selbst gedrehte Videos von Kindern, die sich gegenseitig in den Toiletten verkloppen. Die Kinder sind ja in dem Moment viel mehr Gewalt ausgesetzt, als sie es im realen Leben sind. Und das prägt ja auch die Einstellung von Kindern und die Hemmschwellen von Kindern. Zum Beispiel.
Ja, total. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, haben wir ja noch einen Fragebogen für euch und den machen wir gemeinsam,
ja,
oder?
Ja, sehr gerne.
Vero? Oh, wie schön. Ich habe erst um 16.45 Uhr Probe. Das als kleine Nebeninformation.
Es geht ein bisschen darum, dass ihr vielleicht selber einschätzen könnt, ob Menschen, die ihr kennt, betroffen sind oder ob ihr selber betroffen seid. Und da gibt es auch noch viele Fragebögen im Internet, die man machen kann. Das schadet auch nicht, da mal genauer hinzugucken, um zu sehen, wie sieht's denn aus. Das ist natürlich keine geradlinige, genaue Messung, wo rauskommt 100% ja oder 100% nein. Aber man kann ganz gut solche Tendenzen da mal abtesten.
Genau, und der Fragebogen ist von Helden e.V. Das ist ein Mobbing-Test, den verlinken wir euch natürlich auch, damit ihr den auch mitmachen könnt. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt beide gleichzeitig auf Start, oder? Fühlst du dich regelmäßig von einer Person oder einer Gruppe von Personen gehänselt, beleidigt oder lächerlich gemacht? Nein.
Also ich auf gar keinen Fall, aber ich antworte jetzt mal für mein betroffenes Kind und da wäre es auf jeden Fall ein Ja gewesen, weil mein Kind ein auffälliges äußeres Merkmal hat, was ich jetzt hier nicht nenne, was auch überhaupt kein, es hat jetzt nicht drei Beine oder so, aber jegliche Auffälligkeit oder Abweichen von der Norm reicht offensichtlich und dafür wird es sehr oft gehänselt, ja.
Bekommst du immer wieder unangenehme Nachrichten, Kommentare oder Bilder über das Internet? Nein.
Nee, das war nicht systematisch. Mal, aber ja.
Wirst du absichtlich von Gruppenaktivitäten oder Treffen ausgeschlossen?
Jo.
Nope.
Auch gerne sowas wie erst einladen.
Und dann wieder ausladen.
Dann wurde der Termin verschoben und der neue nicht mehr mitgeteilt. Hammer.
Hat dich jemand körperlich bedroht oder angegriffen? Zum Beispiel geschubst, geschlagen oder ähnliches?
Nein. Also auch mal passiert, aber nicht im systematischen Sinne.
Werden über dich absichtlich falsche Geschichten oder Gerüchte verbreitet? Ja, das passiert bei mir auf der Arbeit manchmal.
Ja, du wirst gemobbt. Unding. Sag mir die Namen, dann stelle ich die Reichen auf. Ja, doch, das ist dann, als es irgendwie alles in vollem Gange war, ist das passiert, ja.
Werden deine persönlichen Gegenstände beschädigt oder ohne deine Erlaubnis genommen?
Nee, auch so vereinzelt, aber nicht im Rahmen dieser systematischen Geschichte.
Fühlst du dich in der Schule, beim Sport oder in einer anderen sozialen Umgebung unsicher oder ängstlich? Ja, da würde ich sagen, ist bei dir auf jeden Fall ja.
Jo, ja.
Hat sich dein Selbstwertgefühl wegen dem Verhalten anderer verschlechtert? Jo, bei dir. Bei mir nein?
Dramatisch, ja. Wirklich dramatisch. Habe ich nicht gewusst, dass das so krass sein kann.
Hast du das Gefühl, dass selbst deine Freunde nicht zu dir halten oder das Geschehen ignorieren?
Jo, genau so war es.
Wirst du schon länger und regelmäßig so behandelt?
Über einen Zeitraum von 2 Jahren.
Jetzt auf Resultate. Gut, ich habe eine Ja-Antwort. Ich lese es euch mal vor. 0 bis 2 Ja-Antworten. Es scheint, dass du möglicherweise nicht direkt von Mobbing betroffen bist. Dennoch ist es wichtig, achtsam zu bleiben und Unterstützung zu suchen, wenn sich deine Situation ändert. 3 bis 5 Ja-Antworten. Es gibt einige Anzeichen, die darauf hindeuten könnten, dass du von Mobbing betroffen sein könntest. Es wäre eine gute Idee, mit einer Vertrauensperson darüber zu sprechen und weitere Hilfen zu suchen. Und ich gehe mal jetzt davon aus, bei deinem Resultat ist 6 bis 10 Antworten, ne? Also 8 hast du, glaube ich, ne?
7, genau.
Deine Antworten deuten stark darauf hin, dass du Mobbing erlebst. Es ist wichtig, dass du so bald wie möglich Unterstützung von Lehrkräften, Eltern, Freunden oder professionellen Beratungsstellen suchst. Bitte denk daran, dass dieses Quiz nur als Orientierungshilfe dient und nicht die Meinung eines Profis ersetzen kann. Wenn du dir unsicher bist oder Hilfe brauchst, zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Hilfe bei Fällen von Cybermobbing gibt es hier und dann gibt es nämlich auch einen direkten Link für Hilfestellen. Und wenn ihr euch irgendwie betroffen fühlt oder wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind ist betroffen, macht mal den Test, auch mit dem Kind. Ich finde vor allem auch, jetzt haben wir viel natürlich darüber gesprochen, was die Definition, was ist die Auswirkung, was ist die Ursache, aber die Fragen fassen ja eigentlich sehr gut zusammen, was wir erzählt haben und was für Gründe es gibt und was es für Auswirkungen gibt etc. Setzt euch mit eurem Kind hin, macht mal die Fragen. Ich glaube, das ist auch etwas, was nochmal sehr deutlich darüber Aufschluss gibt, was es für Situationen überhaupt gibt. Und man kommt mit dem Kind ins Gespräch und dann kann man auch sagen, passt auf, das ist passiert. Oder man kommt zu dem Schluss zu sagen, guck mal, das und das passiert. Ich glaube, ja, lass uns mal darüber sprechen mit den Eltern und mit den anderen Eltern und den Kindern und den Lehrkräften. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein absolut guter Start, um sich einfach zu überprüfen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind da auch gerade struggelt, empfehlen wir den zu machen. Helden e.V., ein ganz toller Verein. Ja. Und der Mobbing-Test Werde ich gemobbt, verlinken wir euch, damit ihr den machen könnt, wenn ihr Lust habt. Und in diesem Sinne, da bedanke ich mich sehr für die Gehirnerschütterung, liebe Vero. Heute war es sehr persönlich, was ich schön finde und ja auch gar nicht immer so einfach ist, solche Geschichten zu teilen. Dich als Elternteil hat das natürlich auch sehr beschäftigt. Das fand ich sehr, sehr interessant, sehr mutig auch von dir. Und wir möchten euch nur auch ermutigen, geht offen damit um, unterstützt eure Kinder. Wir machen nochmal eine Kurzfolge nochmal dazu, wie stabilisiere ich den Selbstwert, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, was kann ich tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Verlinkt uns, liked uns, leitet uns an Freunde und Bekannte weiter. Und wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Gehirnerschütterung. Bis dahin, liebe Grüße und tschüss.
Bis ganz bald. Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Hä, aber wir hatten doch schon aufgenommen.
Ich hab's Stopp gemacht. Ich bin paranoid.
What the why?
Ja, weil dann was rauskommt. In die Bildzeitung.
Ach so. Wie lustig.
So, wir brauchen nicht noch extra Content. Okay. Auf keinen Fall.
Okay. Dann los geht's. Welche Definition ist eigentlich, verstehen wir unter Mobbing? Welche Definition unter... Heieiei. Was verstehen wir?
Sorry, ich muss mal immer ein bisschen rum. Ich habe so leichte Halsprobleme.
Was hast du für Halsprobleme? Halsschmerz.
Ach, ich glaube, ich bin einfach krank. Ja, ich habe immer eine Erkältung von meinen Kindern und ich muss die Woche jetzt aber durchziehen. Es geht nicht anders und deswegen, ich bin so... Aber es ist nicht so schlimm. Gestern dachte ich, ich habe Corona wieder, ey. Dings fragt, ob ich noch da bin. Ja, ich bin noch da.
Ja, ja, du hast dich einfach nicht bewegt. Hast du gut gemacht, Vero. Das macht er immer.
Das lobt mich.
Ja, du hast dich auf deine Hände gesetzt. Hoppala, Entschuldigung. Du trinkst immer gar nichts und musst deswegen auch nicht aufs Klo, wenn wir aufnehmen. Ne? Aber das ist gar nicht so gesund, Vero. Aber du musst was trinken, habe ich gesagt.
Ja, müsste ich auch jetzt. Aber ich will hier in die Kabine nicht noch eine Tasse mit reinnehmen, weil dann ist es zu klein und so weiter. Das werde ich auch ändern.
Das verstehe ich. Aber du trinkst nie was, wenn wir aufnehmen.
Ja, wegen dieser kleinen Kammer.
Und ich muss leider ganz viel trinken immer, weil ich noch Probe habe und ich brauche so eine gute Stimme. Es geht nur, wenn ich viel getrunken habe.
Was war das denn für ein Geräusch?
Nee.
Ah, okay.
Entschuldigung.